Das ist die Passage. Im Literaturbetrieb und auch in der öffentlichen Wahrnehmung fristet Lyrik eher ein Schattendasein. Gut möglich aber, dass der letzte Woche verliehene Literaturnobelpreis an die amerikanische Lyrikerin Louise Glück die Verhältnisse wieder etwas zugunsten der Poesie verschiebt. Dass Lyrik aber auch ein Massenphänomen sein kann, das bewies eindrücklich die amerikanische Dichterin Edna St. Vincent Millay. Vor 100 Jahren kannten Millionen ihre Verse auswendig. Und der britische Autor Thomas Hardy meinte gar, Amerika habe überhaupt nur zwei große Attraktionen zu bieten: die Wolkenkratzer und die Poesie von Edna St. Vincent Millay. Doch die Frau, die sich nicht an Regeln hielt, die Männer und Frauen gleichermaßen liebte und ein ausschweifendes Leben führte, war irgendwann nicht mehr gefragt und wurde schließlich vergessen. Vor 50 Jahren starb sie, noch keine 60, einsam und krank, süchtig nach Morphium und Alkohol.
Alle meine amerikanischen Freunde, die älteren amerikanischen Freunde, sind sofort und aus dem Stand in der Lage, Verse von ihr zu zitieren, insbesondere aus Renaissance oder den frühen New Yorker Gedichtbänden, dieses berühmte »My candle burns at both ends«, das zitiert jeder aus der Hüfte, aber die Jüngeren nicht mehr. Das ist erloschen. Ich glaube, in der Nachkriegszeit. Bis dahin kannte das jeder. Sie war die berühmteste Dichterin Amerikas. Das steht vollkommen außer Frage und das ist natürlich in sich selbst interessant.
Meine Kerze brennt an beiden Enden. Sie wird die Nacht nicht überstehen. Doch ah, ihr Feinde und oh, ihr Freunde, könnt ihr sie leuchten sehen.
Dass ein Star verbrennt. Dass sie ihre Gedichte über den Nationalen Rundfunk gesprochen hat ab 1932, dass sie in der Hollywood Bowl auftreten konnte vor Tausenden von Menschen, dass sie eben in Filmen zitiert wurde, dass es Briefmarken von ihr gab. Alles vergessen. Aber ich glaube, das ist das Schicksal der Stars.
My candle burns at both ends, it will not last the night. But ah, my foes and oh, my friends, it gives a lovely light.
Meine Kerze brennt an beiden Enden. Die amerikanische Dichterin Edna St. Vincent Millay. Feature von Manuela Reichert.
Here's Edna Millay. Oh, come again to Astolat. I will not ask you to be kind, and you may go when you will go, and I will stay behind.
Catherine Hepburn liest in dem Hollywood-Film Without Love, zu klug für die Liebe, 1945, dieses Gedicht von Edna St. Vincent Millay vor. Du musst nicht freundlich sein, wenn du gehst. Im Schlafwagen. Dem ignoranten Spencer Tracy, der einen an Lyrik und an Frauen ganz und gar uninteressierten Wissenschaftler spielt. Er trifft eine wohlhabende, mittelalte Dame, gespielt von Catherine Hepburn, die ihrerseits nach einer kurzen und leidenschaftlichen Jugendliebe nie wieder einen Mann wollte. Die beiden schließen einen Pakt der kameradschaftlichen Ehe und gemeinsamen Arbeit, was natürlich nicht funktioniert. In diesem Film jedenfalls zitiert Catherine Hepburn die damals berühmte Edna St. Vincent Millay. Aber, wie gesagt, das ist alles vergessen. Die Dichterin Edna St. Vincent Millay ist vergessen.
Ebenso schnell, wie sie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu Amerikas bekanntester Lyrikerin avanciert war, verblasste ihr Ruf in der zweiten Hälfte. Millay wurde zwar gelesen, aber als literarisch unbedeutend eingestuft. Sie war paradoxerweise einerseits eine zentrale Figur in der frühen amerikanischen Lyrik des 20. Jahrhunderts, deren Verse in Schulbüchern standen, gelesen und geliebt wurden, andererseits auch eine marginale Figur, die keinen Eingang in den Kanon amerikanischer Dichter fand.
Resümiert die Göttinger Anglistin Barbara Schaff in einem Aufsatz über die Lyrik Edna St. Vincent Millays. Der englische Schriftsteller Thomas Hardy soll gesagt haben, dass Amerika zwei große Attraktionen zu bieten habe.
Die Wolkenkratzer und die Poesie von Edna St. Vincent Millay.
I shall forget you presently, my dear.
So make the most of this, your little day, your little month, your little half a year, ere I forget, or die, or move away, and we are done forever. By and by, I shall forget you, as I said. But now, if you entreat me with your loveliest lie, I will protest you with my favorite vow.
Ich werde dich bald vergessen, mein Lieber. Drum nutz ihn bestens, deinen kurzen Tag, dein Monat, deinen kurzen Halbjahrsplatz. Ehe ich vergessen, sterben, wegziehen mag, und mit uns zweien ist's Schluss. Denn dann, demnächst, wie schon gesagt, vergesse ich dich. Doch grad nun, wenn du mit süßen Lügen um mich flehst, werd ich den liebsten Schwur des Sträubens tun. Ich wünschte schon, dass Liebe länger wär und schwüre nicht so brüchig, wie sie sind. Allein so ist's. Und die Natur bisher hat nur ein Ringen ohne End bestimmt. Ob was wir suchen, wir auch finden werden, ist, biologisch gesehen, egal auf Erden.
I would indeed that love were longer lived, and oaths were not so brittle as they are. But so it is. And nature has contrived to struggle on without a break thus far. Whether or not we find what we are seeking is idle, biologically speaking.
Ja, das ist eines der ganz berühmten Sonette von Edna St. Vincent Millay. Und ich denke, dass man an diesem Sonett das spürt, was für ihre Dichtung so unendlich charakteristisch ist, nämlich das Ineinander von traditionellen Formbildungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite einem sehr, sehr modernen Empfinden.
Der Berliner Literaturwissenschaftler Ernst Osterkamp, Präsident der Akademie für Sprache und Dichtung.
Sie nimmt das Thema der Liebe, das klassische Thema des Sonetts, auf, gibt ihm aber eine ganz, ganz eigene Wendung. Das traditionelle Sonett ist ja darauf konzentriert, in der Tradition Petrarchas die Trennung der Liebenden zu thematisieren und der Liebe vor allen Dingen eine primär spirituelle Dimension zu geben. Das ist bei Edna St. Vincent Millay bei aller Tendenz zur erfüllten Liebe, das heißt auch zur emotional gelebten Liebe, dann durchaus sehr anders, weil sie der Liebe auch ihr körperliches Recht gibt. Und dieses körperliche Recht ist eines, das immer auf Zeit gedacht ist bei ihr. Wenn Sie so wollen, das ist ein aus dem Geist der Moderne heraus entwickelter, desillusionierender Blick auf die Liebe dergestalt, dass gesagt wird, naja, die Liebe hat primär einen biologischen Zweck. Wir sollten sie vielleicht auch nicht zu übertrieben bewerten, nicht zu stark überhöhen.
Whether or not we find what we are seeking is idle, biologically speaking.
Edna St. Vincent Millay hat 178 Sonette geschrieben. Rudolf Borchardt, der große Dichter und Übersetzer, war 1936 rundum begeistert von der amerikanischen Kollegin.
Die Person, in der ich das größte heute existierende dichterische Phänomen der abendländischen Sprachen bewundere, ist die Amerikanerin Edna St. Vincent Millay. Europa hat seit einem Menschenalter eine solche Sammlung von Meisterwerken nicht mehr erlebt.
Rudolf Borchardt bekam im Frühjahr 1933 durch ein befreundetes Ehepaar, sie war Amerikanerin, ein Gedichtband von Edna St. Vincent Millay, Fatal Interview, aus dem Jahr 1931, mit der beiläufigen Bitte an den legendären Swinburne-Übersetzer um sein gelegentliches Urteil. 52 Sonette. Und schon dieser Titel, einem Vers von John Donne entnommen, schrieb Borchardt später, sei unübersetzbar, weil
beide Worte bis in die Tiefe ihres in allen Schichten der englischen Dichtersprache entwickelten Bedeutungsgehalts abwärts schimmern. Sie können bedeuten entscheidende Begegnung. Sie können bedeuten unseliges Zusammentreffen. Dazwischen liegen alle Möglichkeiten des Verhängnisvollen, alle des Aneinander-Ineinander-Geratens zweier gewitternder Bahnen, in denen sich das Frauenwesen nach allen Seiten erschöpft und die Poesie als Elementarereignis entlädt.
Ein Elementarereignis. Das war für Borchardt diese Begegnung mit der amerikanischen Dichterin. Jedenfalls wurde daraus eine lyrische Liebesgeschichte der besonderen Art, die nicht nur zu einem Bewunderungsbrief an die Kollegin führte, der von Borchardt eingeleitet wurde mit dem Satz, er würde eigentlich nie an Menschen schreiben, die er nicht persönlich kenne. Borchert beschäftigte sich 2 Jahre lang intensiv mit dem Werk von Agnes und Vincent Millay, übersetzte sehr skrupulös ihre Gedichte, weil er sie eben eigentlich und prinzipiell für unübersetzbar hielt. Und dann schrieb er einen großartigen Essay über Millay, die Entdeckung Amerikas. Dieser Text wurde jedoch von der konservativen Zeitschrift Corona, für die er vorgesehen war, abgelehnt. Man wollte sich offenbar nicht in Schwierigkeiten bringen, durch die Veröffentlichung eines inzwischen im Nazi-Deutschland missliebigen Autors fürchtete, dass das ganze Heft eingezogen werden könnte. Rudolf Borcherts Aufsatz wurde erst nach dem Krieg, nach seinem Tod veröffentlicht und hatte keine Resonanz. Die amerikanische Dichterin, die da schon kein Star am Literaturhimmel mehr war, wurde durch diesen hymnischen Text nicht in Deutschland bekannt.
Mein Herz ist, was es war zuvor. Ein Haus darin. Man kommt und geht. Doch steht es winterlich um uns. Von Schnee belagert, schweigt das Beet. Ich mache Licht an, deck den Tisch. Ich blase in Kohlen, bis es tost. Doch steht es winterlich um uns. Dick auf der Scheibe klebt der Frost. Ich merk's, wenn Winter kommen will. Das Laub am Baum wird altersschwach. Sah deiner Lieb ein Weilchen zu und brachte alles unter Dach. Ich gieße, gebe sonnigen Platz, was dort entferne ich und was kreucht. Doch steht es winterlich um uns. Ich seh nur drauf und halte feucht. Ich weiß die Zeit, da merk dich auf, der kleinen wüsten Spatzen Zank. Den Bettler liebt ich, der hier aß. Mich ging sein Spruch an und sein Dank. Ich stand ihm lang noch nachzusehen, heut reich, ruhig aus dem Tor und stell den Napf aufs Schwellenbord. Mein Herz ist, was es war zuvor. Doch steht es winterlich um uns. Ich streu Brosam auf den Sims und schließe das Fenster. Wie man will. Und willst du's lassen nicht, so nimm's.
Aus dem Band Second April von 1921 in der Übertragung von Rudolf Borchert. Wobei der Schluss sehr frei und seltsam übersetzt ist. Dieses traurige Liebeslied endet im Original nämlich mit den Vögeln, mit sie und nicht mit du. Borcherts Ehe war damals in keinem besonders guten Zustand, das mag eine Rolle gespielt haben. Die Vögel eben nehmen die Brosam oder lassen es. Die letzte Strophe im Original: Mein Herz ist, was es war zuvor.
But it is winter with your love. I scatter crumbs upon the sill and close the window. And the birds may take or leave them as they will.
Agnes and Vincent Millay. Als sie kurz nach 6 Uhr morgens am 22. Februar 1892 auf die Welt kommt, läuten die Glocken. Es ist George Washingtons Geburtstag. Das Kind war mit einer sogenannten Glückshaube geboren worden. Das heißt, sie hatte die Fruchtblase noch über dem Kopf. Diese zähen, sogenannten Eihäute, sind weißlich durchschimmernd, sodass man die Konturen des Gesichtes schemenhaft erkennen kann. Diese Glückshaube ist harmlos und wird von der Hebamme oder dem Arzt gleich nach der Geburt einfach vom Kopf gezogen. Aber die Hebamme sah darin ein Zeichen.
Dieses Kind war gesegnet mit Sprachmächtigkeit und ein langes Leben voller Reichtum und Ruhm war ihm vorherbestimmt.
Und dann wurde das Baby auch noch auf diesen wundervoll klingenden Namen getauft.
Agnes St. Vincent Millay, so möchte jeder heißen. Das ist ein wunderbarer Name, der einen eigenen Zauber, auch einen Zauber der Androgynie repräsentiert. Männlich und weiblich kommt da zusammen.
Der Name ist Vorherbestimmung und Omen. Gewählt worden war er, weil der Bruder ihrer Mutter kurz vor ihrer Geburt auf wundersame Weise im New Yorker Krankenhaus St. Vincent geheilt worden war. Man hatte ihn nach einem schweren Unfall schon aufgegeben und dann war er gesund geworden. Zum Dank bekam das Kind neben dem Mädchen auch den jungen Namen. Sie wird ihn später führen, mit ihm spielen und nicht zuletzt wird er in ihrer erotischen Existenz eine Rolle spielen, denn Agnes und Vincent Millay liebte die Männer und die Frauen. Sie wächst auf mit einer sehr starken, alleinerziehenden Mutter, die das Geld als Krankenschwester verdienen muss, nachdem sie sich 1900 von ihrem Mann getrennt hatte. Ihre Kindheit ist geprägt einerseits von Armut und Beschränkung, andererseits aber auch und selbstverständlich von Poesie und Musik.
Das ist ein Mädchen, geboren in Camden, Maine, das heißt in der Provinz, in einer Situation, die lebensgeschichtlich immer befrachtet und beladen und belastet war dadurch, dass sie eine sehr, sehr starke Mutter hatte, die kulturelles Interesse hatte, dieses kulturelle Interesse aber nur begrenzt ausleben konnte. Aber die Mutter scheint offensichtlich ihren eigenen kulturellen Ehrgeiz auf die Tochter übertragen zu haben. Musikunterricht, frühe Bekanntschaft mit Literatur, alles das konnte aber nicht wirklich gelebt werden. Aber in den frühen Jahren schon entwickelt Edna St. Vincent Millay ein lyrisches Talent. Und das mündet irgendwann dann in den Ehrgeiz, ein großes Gedicht zu schreiben. Und dieses große Gedicht, der Versuch, ein großes Gedicht zu schreiben, ist dieses Gedicht Wiedergeburt, Renaissance, das sie berühmt machen wird.
Die deutsche Übersetzung stammt von Günter Plesso.
Da, wo ich stand, da sah ich nur drei lange Berge und Natur. Und sah ich in die andere Flucht, sah ich drei Inseln in der Bucht. So zog die feine Linie ich des Horizontes rings um mich herum und war dann wieder da, wo ich begonnen hatte. Ja. Du, alles, was ich sah, waren nur drei lange Berge und Natur. Drüber hinweg konnte ich nicht sehen, die Dinge banden mich. Wie schön. Fast konnte ich mit meiner Hand berühren, dachte ich, wo ich stand. Wie klein, was mir vor Augen kam, dass es mir fast den Atem nahm.
Die Geschichte eines Wesens, es wird nicht mal weiblich kodiert, also eines Menschen, der oder die in eine große Lebenskrise hineingerät und am Ende löst sich diese Lebenskrise dadurch, dass dieser Mensch seinen Ort in einem kosmischen Einklang mit der Wirklichkeit findet. Wiedergeburt eben. Und dieses Gedicht macht sie bekannt.
Die Seele kann den Himmel spalten und wir sehen Gottes walten. Doch Ost- und Westwind überfällt das Herz, das ihn nicht offen hält. Der Himmel bleibt die Seele flach, stürzt ein, begräbt sie nach und nach.
Die Mutter hatte das Gedicht ihrer Tochter 1912 bei einem von einem New Yorker Verleger organisierten Preisausschreiben eingereicht. Sie ist früh überzeugt von der ungewöhnlichen Begabung der ältesten Tochter und wird bis zu ihrem Tod 1931 deren engste Vertraute bleiben. Zwar ist Edna St. Vincent Millay mit ihrem in iambischen Vierhebern gereimten Langgedicht nicht unter den ersten drei Siegerplätzen, aber als die Anthologie im November 1912 erscheint, in der Renaissance, Wiedergeburt, unter den 100 besten Gedichten abgedruckt ist, gibt es unter den Kritikern die einhellige Meinung, dass die Jury einen Fehler begangen habe und das Gedicht dieser jungen Frau zweifelsfrei das Beste sei. Diese Vision über die Erfahrung von Unendlichkeit, Tod und Wiedergeburt war für eine knapp 20-Jährige so erstaunlich, dass zwei männliche Dichterkollegen gar vermuteten, hier habe jemand eine falsche Identität vorgetäuscht, um sich und sein Werk interessanter zu machen.
No sweet young thing of 20 ever ended a poem precisely where this one ends. It takes a brawny male of 45 to do that.
Keine süße 20-Jährige kann sowas schreiben, da braucht es schon einen muskulösen Mann von Mitte 40, vermuteten die Herren. Dieses Gedicht entschied dann in einem sehr konkreten Sinne über ihr künftiges Leben. Als Edna am 29. August 1912 in Whitehall Inn in Camden, wo sie als Kellnerin Geld verdient, bei einem Fest vor einer betuchten Urlaubsgesellschaft am Klavier Lieder vorträgt, wird sie gebeten, doch auch ein Gedicht zu rezitieren. Sie trägt auswendig die 214 Verse von Renaissance vor. Unter den begeisterten Zuhörern befindet sich Caroline B. Doe, eine vermögende New Yorkerin mit guten Beziehungen. Sie entscheidet an diesem Abend, dass diese erstaunliche junge Frau studieren muss am berühmten Vassar College für Frauen. Das war 1861, 100 Kilometer nördlich von New York, gegründet worden. Miss Doe kümmerte sich um die Finanzierung des Studiums und ermöglichte Edna damit die beste Ausbildung, die eine junge Frau damals haben konnte. Vassar war, hat eine von Millais Kommilitoninnen später betont, kein College für reiche Mädchen. Hier trafen vielmehr intellektuelle junge Frauen aufeinander, die ein soziales Gewissen hatten. Für Edna St. Vincent Millay, die dann aber doch eine der ärmsten unter den Nichtreichen und den reichen Studentinnen ist, beginnt hier die entscheidende Bildungszeit. Von 1913 bis 1917 studiert sie systematisch englische Sprache und Literatur, antike Geschichte und lateinische Dichtung. Sie lernt Französisch. Vor allem aber und neben einer gründlichen Ausbildung wird sie sich hier ihrer erotischen Wirkung bewusst. Sie perfektioniert das Spiel des Begehrens, verliebt sich und lässt sich gerne lieben. Sie war eine besonders anziehende junge Frau, nicht makellos schön im klassischen Sinn, aber offenbar von großer Ausstrahlung. Klein, nur 1,50 Meter groß, schmale Gesichtszüge, grüne Augen, rotes Haar. Sie wird beschrieben als gewöhnlich ungewöhnlich schön. Ihre Biografin Nancy Milford stellt sich die junge Studentin auf dem Jahresball in Vassar vor als eine auffällige, eine besondere Erscheinung.
In ihrem gelben zweite Hand Chiffonkleid mit den goldenen Schmetterlingen drauf und dem Pelz auf ihren Schultern und ihrem flammenden Haar muss sie wie eine Märchenfee ausgesehen haben.
Eine Fee, der offensichtlich viele verfallen, Frauen und Männer. Ihre Liebesgeschichten sind heftig und durchaus kompliziert. Sie geht offen damit um, dass sie sich in Frauen verliebt, unterschreibt die Briefe an sie mit Vincent, wie viel später auch an einen jungen Geliebten, und die an männliche Geliebte mit Edna. Sie ist eine ungewöhnlich selbstbewusst erotische Person, die sich nicht schert um Konventionen. Vor allem aber ist sie sich ihrer Konfession, ihrer Bestimmung bewusst. Sie ist Dichterin. In einem Brief an den 17 Jahre älteren englischen Geliebten Arthur Hooley, der eine Zeitschrift herausgibt, in der ihre Gedichte regelmäßig abgedruckt werden, erzählt sie ihm von der Begegnung mit einem Freund. Der hatte sie mit einer anderen jungen Frau gesehen und später über diese Freundin gesagt, wenn die erst einmal verheiratet sei, dann würde sie mit dem Schreiben sicher aufhören. Aber, schreibt Millay,
unter denselben Umständen würde ich das niemals tun. Was mich anbelangt, ist das sicher. Kein Mann wird mein Leben jemals ausschließlich ausfüllen.
Love is not all.
Liebe ist nicht alles.
It is not meat,
ist nicht Brot,
not drink,
noch Wein,
nor slumber,
noch Schlummer, noch ein Regendach,
nor a roof against the rain, nor yet a floating spar.
Noch Treibholz dem, der zu ertrinken droht, im Auf und Ab und auf und nieder. Ach, nein, Liebe lindert nicht die Atemnot, reinigt kein Blut, schient kein gebrochenes Bein.
Love cannot fill the thickened lung with breath, nor clean the blood, nor set the fractured bone.
Doch schließt so mancher Freundschaft mit dem Tod. Nun, ich es sag, weil sie ihm fehlt allein.
Yet many a man is making friends with death, even as I speak, for lack of love alone.
Es könnte sein, dass ich in schweren Stunden, um Schmerzen loszuwerden, leicht zu leben oder von Not zernagt und überwunden, bereit wär, deine Liebe dran zu geben und diese Nacht um Brot zum Markte brächte.
It well may be that in a difficult hour, pinned down by pain and moaning for release, or nagged by want past resolution's power, I might be driven to sell your love for peace, or trade the memory of this night for food.
Es könnte sein.
It well may be.
Ich denke nicht, ich möchte.
I do not think I would.
Das, was sie wirklich produktiv gemacht hat, ist das erotische Begehren. Aber das erotische Begehren auch in seiner Flüchtigkeit, immer in seiner temporären Konstellation, nicht auf Ewigkeit berechnet, sondern so, wie es vielleicht der Titel ihres berühmtesten Gedichtbandes besagt, Fatal Interview, schicksalhafte Begegnung, aber Begegnung auf Zeit, nicht? In einer Folge von 50 Sonetten wird der Ablauf einer großen Liebeskurve geschildert und dann hat das sein Ende. Und dass es sein Ende hat, hat auch sein Recht in sich selber. Während die traditionellen Liebeskonzeptionen, nicht zuletzt die aus männlicher Perspektive, ja sozusagen auf eine Spiritualisierung der Liebe angelegt sind und auf deren Verewigung das Petrarkasche Muster, nicht, setzt sie ganz gezielt etwas anderes dagegen.
Die junge Dichterin zieht nach ihrem Studium ins New Yorker West Village. Hier lebt und liebt sie. Sie spielt Theater und sie schreibt. Eine exzentrische und selbstbewusste Frau. Sie steht im, wie gesagt, erotisch vielfältigen Zentrum antibürgerlicher Künstler-Bohemians.
Okay, so we're standing here on the corner of Commerce and Bedford Street here in the West Village and we're looking across at 75 and a half.
Wir sind hier an der Ecke Commerce und Bedford Street, hier im West Village, und wir schauen auf das Haus Nummer 75,5, das schmalste, kleinste Haus in New York. Das war das Haus von Edna St. Vincent Millay, die berühmte Dichterin, die hier zur Bohemia gehörte.
Edna St. Vincent Millay, the famous writer and poet, who's kind of most associated with the bohemian element here in the West Village.
...1920 erscheint ihr zweiter Gedichtband. Nichts erinnert mehr an die unschuldige junge Autorin, die vergeistigte Naturbetrachtungen in den Mittelpunkt stellte. Lakonisch und knapp, frech und unsentimental schreibt sie etwa über die Vergänglichkeit der Liebe in dem immer noch ziemlich provokanten Gedicht Thursday, Donnerstag.
Und wenn ich dich am Mittwoch liebte? Gut, was heißt das schon für dich? Am Donnerstag lieb ich dich nicht. So viel ist sicher.
Die junge Dichterin organisiert ihr kompliziertes Liebesleben, schreibt die Zeile von der Kerze, die an beiden Enden brennt. Sie veröffentlicht den dritten, den vierten Gedichtband. Sie reist nach Europa, ist dort aber nicht beeindruckt von der Avantgarde, wie sie überhaupt nicht geprägt wird von ihrer Umgebung, weder der künstlerischen Moderne noch, lange Zeit, der politischen Debatten. Edna St. Vincent Millays Formensprache bleibt streng und konventionell. Oder, wie es in einem ihrer Gedichte heißt, I'll put chaos in 14 lines. Ich stecke das Chaos in 14 Zeilen. Ihre bevorzugte Gedichtform bleibt das Sonett.
In 14 Zeilen will ich Chaos einfangen und ihn dort festhalten. Und entwischen mag er mir, wenn er Glück hat. Winden mag er sich wie Proteus, sich verwandeln, in Wasserflut, in Feuer, in einen Dämon. Er mag es so listig anstellen, wie er will. Nichts wird er erreichen in den strengen Grenzen dieser sanften Ordnung, wo, eine fromme Beute, ich sein Wesen und seine Ungestalt festhalte, bis er mit Ordnung sich vermischt und verbündet. Vorüber sind die Stunden, die Jahre, da alles ein Zwang war, da er sich stolz und frech gebärdete und Knechtschaft uns beide drückte. Ich halte ihn. Er ist nicht mehr noch weniger als etwas Einfaches, das zu verstehen noch nicht gelang. Nicht einmal nötigen werde ich ihn, ein Geständnis abzulegen oder Antwort zu geben. Nur gut machen will ich ihn.
14 Zeilen in einer ziemlich freien, guten deutschen Übersetzung von Friedhelm Kemp, der dieses Gedicht einmal ihr Meistersonett aufs Sonett nannte. Im Original klingt das allerdings wirklich ganz anders und man versteht, warum Rudolf Borchert von der Unübersetzbarkeit gesprochen hatte.
I will put chaos into 14 lines and keep him there. And let him thence escape if he be lucky. Let him twist and ape, flood, fire, and demon. His adroit designs will strain to nothing in the strict confines of this sweet order, where, in pious rape, I hold his essence, an amorphous shape, till he with order mingles and combines. Past are the hours, the years of our duress, his arrogance our awful servitude. I have him. He is nothing more nor less than something simple not yet understood. I shall not even force him to confess or answer. I will only make him good.
Spannend ist, wie Millet hier mit dem männlichen Artikel, dem er, spielt und eine Formulierung wie pious rape, aus dem der Übersetzer ganz richtig fromme Beute macht, beinhaltet ja noch weit mehr. Es oder vielmehr er wird von der lyrischen Ordnung dem weiblichen Prinzip in einem Akt der frommen Vergewaltigung, eben pious rape, entmachtet und niedergerungen.
Love me and leave me and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else.
Nach ihrer Rückkehr aus Europa bekommt sie im Februar 1923 den Pulitzer-Preis für den Band The Harp Weaver und Other Poems. Sie steht auf der Liste der 10 berühmtesten Frauen Amerikas. Den einen gilt sie als eine Dichterin von unglaublich großem emotionalen Reichtum. Von den anderen, der Moderne verpflichteten Kritikern, wird sie dagegen als eine sentimentale Frauendichterin abgetan, eine Traditionalistin, die das poetische Programm der Zeit nicht erkannt hat, nicht Ezra Pounds Forderung »Make it new« gefolgt ist. Und das stimmte ja auch. Edna St. Vincent Millay interessierte sich nicht für die moderne literarische Bewegung nach dem Ersten Weltkrieg, deren meist männliche Vertreter programmatisch den radikalen Bruch mit Traditionen forderten, also kein Reim mehr, kein festes Metrum. Und die auf der Trennung bestanden zwischen Dichter und Dichtung. Keine deutlich entschlüsselbaren autobiografischen Empfindungen sollten im Mittelpunkt, der Verstand vor dem Gefühl stehen. Millay entwickelte sich in ihrem Werk zu all dem entgegengesetzt. Und um die Debatten der Modernisten scherte sie sich wenig. Gegen die Avantgarde setzte sie die strenge Form. Gegen reflektierte Avantgarde die emotionalen Erfahrungen, vor allem weiblicher Sprecher. Und drehte die Erwartungen dann im Zweifel um und schrieb in ihren Sonetten, in denen sozusagen gedankliche Ordnung herrscht, von Geschlechterverhältnissen, in denen nichts mehr war wie früher, nichts mehr wie es sein sollte. Durchaus auch vom Geschlechterkampf und vom Alltag zwischen Frauen und Männern.
Nein, ich gehe heute allein. Wenn's aus ist, komme ich zurück. Ja, ich liebe dich, natürlich. Nein, es dauert nicht lang. Warum sollst du nicht mitgehen? Du hast es zu sehr mit Glück. Ständest unwillkürlich zwischen mir und dem Klang. Geh ich allein, stille in duftigen Höhlen, mein Körper wird sterben im Pfühl. Und mir zu Häupten ein Lohn, ein Sinn, der gedoppelt mein, folgen mit eisigem Rausch dem weisen Schwellen und Staun von Heeren außer der Lande, stürmend unnennbaren Pass, schmetternd Waffenhellschrecken zu Tal, von singender Stadt über tobenden Wall, wo nie ein Weib saß. Heer klar, bar von Lieb und Hass, vorwärts ziehen, unerbarmender Hall, klimmend ins Lichtberg an, zugrunde goldener Speere Zerfall. Die Zeilen entlang ein Silberrenner führt ein Banner, drauf alle die Zahl von Mild und Streich einer blutlosen Wunde, endlich heil durch den Strahl. Du und ich hat nichts mit Musik zu schaffen. Musik gibt sich nicht her zu der rahmenden Fassung in der Selb zweit. Innig und recht gespannt man sitzt, lächelnd, Hand in Hand. Komm schon, sei nicht verletzt, ich komme ja wieder zu dir, ich will mein Wort. Und du kennst mich auch wieder sofort. Ich bin nur vielleicht etwas größer als eben jetzt.
Ein Gedicht aus dem Band, für den ihr der Pulitzer-Preis verliehen wurde, auch wieder in einer Übertragung von Rudolf Borchardt, der wunderbare Wortfindungen macht. Selb zweit zum Beispiel. Für die Übersetzung von Dantes Göttlicher Komödie hatte er ja eine eigene deutsche Sprache erfunden. Aber den lakonischen Ton des Originals trifft er damit natürlich nicht.
You and I have nothing to do with music. We may not make of music a filigree frame, within which you and I, tenderly glad we came, sit smiling hand in hand. Come now, be content. I will come back to you. I swear I will. And you will know me still. I shall be only a little taller than when I went.
Say, hey, I want your love. Don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. My love is your love. And there's no love for nobody else.
Im Sommer 1923, sie ist 31 Jahre alt, heiratet Edna St. Vincent Millay. Und zwar einen wirklich ungewöhnlichen Mann, einen, der erkennt, dass die erschöpfte, kranke, dem Alkohol heftig zugeneigte Dichterin, meine Kerze brennt an beiden Enden, so hat sie zwischen 20 und 30 wirklich gelebt, dass Edna St. Vincent Millay jemanden braucht, der sich um sie kümmert, der also die traditionell weibliche Rolle in diesem Verhältnis übernimmt. Sie findet ihn wunderbar, schreibt in Briefen an die Mutter über ihr Glück, ihn gefunden zu haben, eine Liebe der besonderen Art. Als die Leidenschaft abklingt, bleibt zwischen den beiden eine unverbrüchliche Zuneigung. Eine Schicksalsgemeinschaft, die nie zur Disposition steht. Eugene Jan Bossowain ist 12 Jahre älter als sie und Witwer. Seine erste Frau war aktive Frauenrechtlerin gewesen, Ines Milholland, gestorben 1917. Er war der Sohn eines holländischen Vaters und einer irischen Mutter, ein gut aussehender, breitschultriger Mann, der sich in dieser freien und offenen Ehe als ein wirklich bewundernswerter Beschützer, Versorger und Pfleger erweisen sollte, dessen durch nichts zu erschütterndes Anliegen es war und blieb, dass Edna alle Möglichkeiten, alle Unabhängigkeit hatte, die sie für ihre Dichtung brauchte.
Was soll eine so kluge und schöne Frau? Schön in Geist und von Gestalt. Was soll die sich mit Hausarbeit und alltäglichen Mühen abplagen, statt sich ausschließlich und ungestört dem Schreiben, ihren Gedichten zu widmen?
Ein wirklich besonderer Ehemann. Ein Verbündeter, der auch ihre Affären akzeptiert, denn Erotik, Leidenschaft waren schließlich ihrer Dichtung immer schon zugute gekommen. Der Ehemann von Edna St. Vincent Millay unterstützt uneigennützig ihre Karriere, die damals auf dem Höhepunkt ist. Sie füllt große Säle mit ihren Lesungen, tritt im Radio auf. Und sie schreibt 1927 das Libretto für eine Oper des Komponisten Joseph Deems Taylor. Sie ist 35 Jahre alt und die Uraufführung der Oper The King's Henchman wird ein überwältigender Erfolg.
Das Mädchen aus Maine hatte es in die Met geschafft und nahm dort, wieder und wieder über die Schleppe ihres Kleides stolpernd, die Ovationen des begeisterten Publikums entgegen. Es wird ein Pyrrhussieg. Der Versuch einer Erneuerung der Oper aus dem Geist der Tradition bringt sie in äußersten Gegensatz zur Moderne. Triumph und das rasche Vergessen der Oper weisen schon symbolhaft voraus auf das Schicksal, das ihrem gesamten Werk droht.
Edna St. Vincent Millay und ihr Mann führen in den folgenden 25 Jahren das, was man eine offene Ehe nennt. Er soll einmal gesagt haben, ihm sei jede Affäre seiner Frau recht, wenn sie ihre dichterische Produktivität steigere. Allerdings sorgt er sich auch um sie, wenn sie eine in seinen Augen falsche, einer ihrer Produktivität scheinbar nicht besonders förderliche Liebe lebt, denn auch das hat es im Leben der Dichterin gegeben. Wie sollte es auch anders sein?
Herz in meiner Brust, ein halbes Jahr ist nun her, dass du entzwei brachst. Längst hat die Welt dies vergessen, wenn es je zu ihrer Kenntnis gelangt ist. If the world knew.
Edna St. Vincent Millay hatte ihre Leidenschaften öffentlich gemacht oder hatte zumindest mit der Veröffentlichung gespielt, wenn sie über die Liebe schrieb und die Zeitgenossen ihre Sonette selbstverständlich lasen als autobiografische Zeugnisse über weibliche Lust und Leidenschaft, Begehren und Schmerz. Die Dichterin tat auf ihren Lesungen auch alles dafür, dass sie grundsätzlich autobiografisch verstanden wurde. Ihre heute eher altbacken klingende Vortragsweise, die damals begeistert aufgenommen wurde, ist einem speziellen Singsang, einem Sound der Authentizität verpflichtet. Sie war ja als Schauspielerin aufgetreten in und nach ihrer Collegezeit.
Childhood is not from birth to a certain age, and at a certain age the child is grown and puts away childish things.
Kindheit dauert nicht von der Geburt bis dann und dann. Das Kind wächst und räumt die Kindersachen weg.
Childhood is the kingdom where nobody dies.
Kindheit ist das Königreich, in dem niemand stirbt.
Nobody that matters.
Niemand, der zählt.
Distant relatives, of course, die, whom one never has seen or has seen for an hour. And they gave one candy in a pink and green striped bag or a jackknife and went away.
Nur ferne Verwandte sterben, die man nie gesehen hat, oder nur für eine Stunde, die einem Bonbons in rosa-grün gestreiften Tüten gaben oder ein Taschenmesser. Und gingen weg.
And cannot really be said to have lived at all.
Und hatten eigentlich überhaupt nicht gelebt.
And cats die.
Und Katzen sterben.
They lie on the floor and lash their tails.
Sie liegen auf dem Boden und schlagen mit ihren Schwänzen.
And their reticent fur is suddenly all in motion with fleas that one never knew were there.
Und ihr ruhiges Fell kommt plötzlich in Bewegung mit Flöhen, von denen keiner wusste, dass sie da sind.
Polished and brown, knowing all there is to know. Trekking off into the living world.
Glänzend und braun, alles wissend, was nötig ist, wandern weg in die lebendige Welt.
You fetch a shoebox.
Du holst einen Schuhkarton,
but it's much too small.
Aber der ist viel zu klein, weil sie sich nicht mehr einrollt.
Because she won't curl up now. So you find another box and bury her in the yard and weep.
Also suchst du einen größeren und begräbst sie im Hof und weinst.
But you do not wake up a month from then, 2 months, a year from then, 2 years in the middle of the night and weep with your knuckles in your mouth and say, oh God, oh God.
Aber du wachst nicht auf, einen Monat später oder zwei, ein Jahr später, 2 Jahre, mitten in der Nacht und weinst, deine Faust im Mund und sagst, oh Gott, oh Gott.
Childhood is the kingdom where nobody dies that matters.
Kindheit ist das Reich, in dem niemand stirbt, der zählt. Mütter und Väter sterben nicht.
Mothers and fathers don't die.
Millay wusste, was eine gelungene Inszenierung bedeutete. Und sie zog in ihren Texten und ihren Auftritten virtuos alle Register. In einer geschmeidigen, eleganten Sprache spricht hier eine moderne Frau, die Männer lustvoll, verzweifelt, überlegen, ironisch und unabhängig begehren und lieben, verlieren wie verlassen konnte.
So fasst die Anglistin Barbara Schaff das Millay'sche Prinzip zusammen. Wobei sie eben oft und höchst professionell mit dieser Haltung der autobiografisch verbürgten Dichtung nur spielte, Rollen einnahm und behauptete, die Geschlechter dabei wechselte. Seit 1928 hatte sie eine heftige Affäre mit dem 15 Jahre jüngeren Dichter George Dillon, einem gut aussehenden Mann, dessen Gedichte schon lange nicht mehr verlegt werden, den sie an der Universität in Chicago traf, als sie dort eine Lesung hatte. Als Edna im Frühjahr, Sommer 1932 mehrere Monate mit Dillon in Paris verbringt, fürchtet ihr Ehemann, sie könne sich für diesen vergötterten Geliebten so sehr aufopfern, dass sie sich selber und ihre Dichtung vernachlässigt. Besorgt schreibt Eugene Jan Bossowain an seine Frau:
Sollte die Gefahr bestehen, dass du eine Frau wirst wie alle anderen, dass dir dein Werk gleichgültig wird, und du dir selbst als Dichterin nur noch darauf bedacht, ihm behilflich zu sein, dass er sich als Dichter verwirklicht. Solltest du bereit sein, dich selbst und deine Persönlichkeit aufzugeben, das wäre das Letzte. Mach, was du willst, meine Liebe, aber bleib um Himmels Willen eine Dichterin.
Am Ende hatte sich Millays Ehemann doch getäuscht, denn aus dieser Beziehung und ihrem unglücklichen Ende hervorgegangen ist der Band Fatal Interview, verhängnisvolle Begegnung. Ihr letzter großer Erfolg 1931. Ein Sonettzyklus, in dem es nicht allein um die individuelle Liebesgeschichte geht, sie führt mehrere Sprecher ein und weitet den Liebeskonflikt zu einem größeren Kontext aus, in dem es um die Erfahrung der Zeit, um die Natur, den Tod und nicht zuletzt um den Prozess des Schreibens selber geht.
Missversteh mich nicht. Bis in meinen innersten Kern verlangt mich nach deinem Kuss auf meinem Mund. Die haben nicht dringlicher nach einem Becher Wassers verlangt, deren Knochen jetzt in den Wüsten des Südens bleiben. Hier. Darin kannst du mir ein Segen sein. Was du nicht kannst, ist mich niederbeugen. Mich, die von dir geliebt wurde.
»1925 hatten Edna St. Vincent Millay und ihr Mann in dem kleinen Ort Austerlitz im Staat New York eine Farm gekauft und ausgebaut. Nach 12 Jahren New Yorker Großstadtleben geht die Dichterin wieder dahin, woher sie gekommen ist, aufs Land. Sie nennt das Anwesen Steepletop, nach einer wilden Blume mit rosa Blüten, die dort heimisch und verbreitet ist.« Millay zieht aufs Land, als es besonders modern ist, Großstadtlyrik zu schreiben, als die Stadt gleichsam zu dem Ort der Moderne wird. Und wenn sie nun vor allem auch Motive der Romantik, der Naturlyrik benutzt, darf man sich nicht täuschen, denn auch hier formuliert sie ein ziemlich modernes, ein zeitgenössisches, weibliches Lebensgefühl. Ihre Kritiker haben das damals nicht gesehen, wie sie auch nicht erkannt haben, dass hier eine Dichterin, heute würde man sagen, subversiv mit Rollenzuschreibungen und Rollenmustern umging. 1931 stirbt die wichtigste Person im Leben der Dichterin, ihre Mutter. Mit ihr war sie in Europa gewesen, zu ihr hatte sie ein besonders inniges Verhältnis. An sie schrieb sie einmal:
»Wenn ich dich nicht dauernd Mutter nennen würde, würde jeder, der dies liest, denken, ich schreibe an meinen Liebsten. Und er hätte recht damit.«
Millays Produktivität lässt nach. Der Tod der Mutter stürzt sie in tiefe Traurigkeit. Sie fühlt sich leer und aus der Zeit gefallen. Ihre erotische Attraktivität schwindet, ihre Popularität neigt sich langsam dem Ende zu, auch wenn sie mit dem Band Fatal Interview – Verhängnisvolle Begegnung 1931 noch einmal einen erstaunlichen Bestseller erzielt. Sie ist nicht mehr modern, nicht gefragt. Sie trifft den Ton der Zeit nicht mehr. Während des Krieges schreibt sie plötzlich Propagandalyrik, die ihrem Ruf jedoch eher schadet, denn mit diesen links engagierten Gedichten schuf sie, wie sie selber wohl wusste, keine Kunst, sondern politische Pamphlete. In Conversation at Midnight legt sie sich mit der Gegenwart an, mit Stalin, Hitler und dem Spanischen Bürgerkrieg. Sie klagt selber, nichts sei für einen guten Dichter unerträglicher, als aus nobler Gesinnung schlechte Verse zu machen. Sie schreibt noch ein Gedicht über die Mörder von Lidice, dann verstummt sie, 11 Jahre vor ihrem Tod. Keine Affären mehr, kein Liebessehnen, keine körperliche, keine lyrische Kraft. Ihr geht der Stoff aus. Sie nimmt zu viele Tabletten, sie trinkt zu viel. Und dann stirbt 1949 ihr Mann an Herzversagen. Sie bleibt zurück, fühlt sich amputiert. Edna St. Vincent Millay war die lyrische Stimme der Jazz-Ära der 1920er Jahre, so wie F. Scott Fitzgerald die erzählerische Stimme jener Zeit war. Eine moderne Dichterin im Geist der Gegenmoderne. Und das war es wohl auch, was den großen deutschen Dichter der Antimoderne, Rudolf Borchardt, so sehr faszinierte, dass er in ihr eine Wiedergeburt der Sappho sah. Geholfen hat das in Deutschland nicht. Bei uns war und ist sie unbekannt. In Amerika werden ihre Gedichte nicht mehr gelesen. Ernst Osterkamp hat einen schönen Bildband über sie herausgegeben.
Warum entdecken die Frauen sie nicht? Dass ich als Mann sie entdecke, das können sie ja mit traditionellen Strategien der Verführbarkeit durch Weiblichkeit erklären. Aber warum die Frauen nicht? Eine so starke Frau, eine Frau, die die Regeln viel stärker gesprengt hat, als das jede Universitäts-Genderforscherin noch kann. Ich zitiere ja diese Szene, dass sie einen Ehrendoktor bekommt und dann erfahren muss, dass ihre Feier nicht mit den männlichen Ehrendoktoren vollzogen wird, sondern sie in ein Damenprogramm abgeschoben wird, wogegen sie mit wunderbaren Worten protestiert.
1937 an der New York University.
Ich hoffe, dass ich die letzte Frau bin, die man dazu nötigt, aus dem Becher dieser Ehre die Galle einer solchen Demütigung zu trinken.
Eine solche Frau muss man doch aus feministischer Perspektive, denke ich, immer verehren. Warum ist das nicht der Fall?
Edna St. Vincent Millay stirbt 1950, ein Jahr nach ihrem Mann. Sie war krank und alkoholabhängig, zerstört von Überdosen Morphium, einsam und verlassen. In der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober stürzt sie eine Treppe herunter. Zu ihrer Beerdigung kommen gerade einmal 27 Trauergäste, Familienmitglieder und Nachbarn. Aber kein Schriftsteller, keiner ihrer zahllosen ehemaligen Geliebten steht am Sarg.
The moving Edna St. Vincent Millay poem, The Ballad of the Harp Weaver.
Eines ihrer berühmtesten Gedichte, geschrieben 1923 für ihre Mutter, die Ballade von der Harfenweberin. Johnny Cash trug es gerne auf seinen Konzerten vor.
Son, said my mother when I was knee high, you've need of clothes to cover you and not a rag have I. There's nothing in this house to make a boy's breeches, nor shears to cut a cloth with, nor thread to take stitches. Nothing in this house but a loaf and a fry and that harp with a woman's head that nobody will buy. And she began to cry.
Die Ballade erzählt aus der Perspektive eines jungen Mannes davon, wie seine Mutter in größter Armut ihm das Leben ermöglicht hat, dass aber die Mittel immer begrenzter, immer enger wurden und dann kommt einfach die Situation, dass nichts mehr da ist, nichts zu essen, aber auch keine Kleidungsstücke mehr. Und er erinnert sich nun an den Abend, wo er einschläft, seine Mutter sitzt neben ihm und spielt die Harfe, singt dazu und als er am nächsten Morgen aufwacht, ist die Mutter an der Harfe in dieser Winternacht erfroren und neben der Harfe liegt ein Stapel wunderbarer Kleidungsstücke, die ganz seiner Größe entsprechen. Die Mutter hat sich also in einer Art musikalischer Harmonie geradezu aufgelöst und sich dabei für ihren Sohn geopfert.
But there was I, a great boy, and what would folks say to hear my mother singing me to sleep all day in such a daft way? Men say the winter was bad that year. Fuel was scarce, food was dear. A wind with a wolf's head howled about our door, and we burned up the chairs and sat upon the floor. All that was left us was a chair that we couldn't break, and that harp with a woman's head that nobody would take for song or pity's sake.
Das ist tief sentimental und ist auf der anderen Seite aber doch hochraffiniert gemacht, weil diese einfache Strophenform, jambische Vierheber, gereimt, einfacher kann gar nichts sein, trotzdem von einer großen inneren Variation getragen wird. Und das heißt, in dieser subtilen Variation spürt man die ungeheure innere Bewegtheit des sprechenden Ich, das hier ein männliches Ich ist, aber wir wissen ja, Edna ist immer zugleich Vincent, sie ist Mann und Frau. Das heißt, sie schlüpft in die Rolle eines Sohnes hinein und ist doch eine Tochter. Und die Mutter, die hier in höchster Idealisierung vergegenwärtigt wird, kann eigentlich nur ihre eigene Mutter sein, die sie aber auch in der Eiseskälte dieser Idealisierung erfrieren lässt. Und diese Millaysche Grundsituation, dass man das Gefühl hat, man hat es mit einfachen, sehr klar durchstrukturierten, überschaubaren Formen zu tun, aber diese Formen sind das Organisationsmedium, das dem Gefühl in seiner großen inneren Zerklüftung, Zerrissenheit, Vielschichtigkeit überhaupt erst zum Ausdruck verhilft.
There sat my mother with that harp against her shoulder, looking 19, not a day older. A smile about her lips and a light about her head, but her hands were on the harp strings, frozen dead.
Sie hörten Meine Kerze brennt an beiden Enden. Die amerikanische Dichterin Edna St. Vincent Millay. Feature von Manuela Reichert. Es sprachen Leslie Malton, Kathleen Gavlich, Max Urlacher und die Autorin. Ton und Technik Martin Selig und Martin Scholz. Regie Manuela Reichert. Redaktion Dorothee Meyer-Karweg. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2018.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.